Gut, dann ohne Bilder, aber später, vielleicht später, genau. Ja, ich fange mal an mit einer Geschichte, die nicht meine eigene ist, aber die Geschichte von Najat. Das ist eine Frau, die aus dem Irak kommt und ich saß mit ihr während der Kaffeezeit zusammen und ja, ich kannte sie noch nicht. Ich war jetzt einfach durch die Zeit, die ich zu Hause war, in der Elternzeit, bin ich ein bisschen rausgekommen, sind viele neue Leute dazugekommen bei uns im Café und ich wollte sie ein bisschen kennenlernen. Und dann, also ich brauchte einen Übersetzer, ich spreche eigentlich Arabisch, aber das Arabisch, was ich kann und das Arabisch vom Irak, das passt nicht so gut zusammen. Und von daher hatte ich da jemand anderen dazugeholt und die hat dann übersetzt. Und dann erzählt sie mir, sagt sie, du, ich habe in meinem Leben schon verrückte Sachen erlebt. Und dann sagt sie, es war zum Beispiel, es gab diese Situation, dass wir im Irak aus unserem Haus rausgegangen sind. Es war Bombardierung zu dieser Zeit. In dem Moment, wo wir raus sind, war es ruhig, aber wir haben gedacht, es ist einfach zu unsicher hier bei uns zu Hause. Wir gehen mit Sack und Pack und ziehen zu einer befreundeten Familie. Und dann sind sie aus dem Haus raus und laufen die Straße runter und es fliegt eine Bombe und sie drehen sich um und die fliegt in das Nachbarhaus rein und ihr gesamtes Haus, komplettes Haus ist zerstört. Und sie erzählt es einfach so ganz nüchtern und ich sag, wow, das ist ja so ein Geschenk, so ein Wunder, was du da erlebt hast mit Gott. Und dann sagt sie, oh du, ich habe noch mehr Sachen erlebt. Also vielleicht noch, ja, kann ich dir doch erzählen. Als ich bin dann vom Irak irgendwann nach Syrien geflohen und dann habe ich gedacht, also eigentlich, es wäre total gut, wenn ich dieses oder jenes aus Syrien noch holen könnte, so aus dem Irak noch holen könnte. Und dann ist sie nochmal zurückgegangen in den Irak und saß in einem Auto, in einem Taxi, was entführt worden ist. Und dann sind sie da ein ganzes Stück gefahren und plötzlich hält das Taxi an und der Entführer sagt zum Autofahrer, bist du Christ? Und er sagt, ja. Und er sagt, so, in dem Moment habe ich die Augen zugemacht, habe einfach gedacht, okay, als nächstes bin ich dran. Diese Frau ist orthodox, von einer orthodoxen Gemeinde. Und dann wird noch einer gefragt, wird auch erschossen. Und dann wird ein dritter gefragt und der sagt, ich bin Moslem, der darf gehen. Und dann ist ein großes Wuhling, entsteht ein großes Wuhling. Sie sitzt die ganze Zeit ganz starr in ihrem Auto, auf ihrem Platz drin, Augen zu. Und nach einer langen Zeit, irgendwann wird Ruhe, nach einer langen Zeit macht sie die Augen auf. Und sie sitzt da in ihrem Auto, die zwei, die erschossen wurden, sitzen mit drin. Und dann steigt sie ganz langsam aus, da sieht sie, da sitzt noch eine alte Frau am Straßenrand, die saß auch mit drin in dem Taxi. Und sie setzt sich erstmal neben die Frau, ist total schockiert. Irgendwann schafft sie es, dass sie losläuft, bis in die Zivilisation wieder rein, in ein Dorf und dann dort Hilfe bekommt. Kann ganz lange, erzählt sie mir, sie kann ganz lange nicht darüber reden, was eigentlich passiert ist. Ne? Sie ist wirklich total unter Schock. Aber irgendwann sagt sie, wow, die haben mich nicht gefragt. Ich hätte gesagt, dass ich Christ bin, weil ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Die haben mich nicht gefragt. Gott hat mein Leben bewahrt. Gott hat seine Hände um mich gehalten, um mein Leben gehalten. Und weißt du, was da noch passiert ist? Und dann kommt noch so eine Hammergeschichte. Sagt sie, und dann waren wir auf dem Schiff unterwegs. Und so sind die meisten, also viele, viele von diesen Flüchtlingsgeschichten, dass die mit diesen Booten unterwegs sind. Ihr kennt die Bilder vom Fernsehen, ne? Wir sehen das da. Aber es ist anders, wenn man das hört von jemandem, der in diesem Boot drin saß. Und dann sagt sie, und dann war ein Leck in dem Boot, also es kam Wasser rein. Und alle Leute sind in Panik geraten und haben groß Angst bekommen. Und ich habe einfach wieder die Augen zugemacht und habe gesagt, Gott, hilf uns. Und dann sagt sie, vor meinem inneren Auge sah ich diese biblische Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser läuft. Und ich wusste, uns wird geholfen, wir werden gerettet. Unser Boot wird nicht untergehen, weil Jesus ist da. Und sie sind an Land gekommen, sie sind gerettet worden. Und ich habe, also kam eben drei so eine Geschichte nacheinander und ich saß da und habe gedacht, wow, was diese Frau so erlebt hat, wow, echt Wahnsinn. Da braucht man nicht groß suchen, ob man Gott irgendwo finden kann. Die hat wirklich erlebt, hautnah, dass Gott ihr Leben in der Hand hat, dass Gott ihr Leben beschützt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir denken, oh, ich würde mal so was richtig Krasses mit Gott erleben wollen. Aber ganz ehrlich, so eine Geschichte müssen es nicht sein, oder? Also ich glaube, sowas würde ich nicht erleben wollen. Aber wenn man da unweigerlich einfach weiß, Gott ist da, Gott ja, war im Spiel. Ich hatte im Studium einen Freund, der hat zu mir mal gesagt, weißt du, ich glaube, mir würde es viel leichter fallen, an Gott zu glauben, wenn ich zur Zeit von Jesu gelebt hätte. Wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, wenn ich gesehen hätte, wie Jesus Leute heilt, wie Tote auferstehen, das wäre total leicht gewesen. Ich glaube, das wäre total leicht gewesen. Ja, was finden wir denn da in der Bibel drüber? Ich habe einfach mal geguckt, wie es Menschen damals gegangen ist. Und da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, die lange mit Jesus unterwegs waren. Ich weiß nicht, wie viele. Er hatte die 12, das wissen wir, die immer unterwegs waren mit ihm. Aber es gab eine ganze Reihe von anderen Leuten, die auch viel gesehen, viel erlebt, viel gehört haben von Jesus. Und dann gibt's mal so eine Predigt von Jesus. Ich weiß nicht mal, was er da gesagt hat, aber es ist eine relativ lange Predigt. Und da sind einfach ein paar ziemlich revolutionäre Sachen drin. Und dann steht da in Johannes, dass irgendjemand sagt, diese Aussagen sind eine Zumutung. Also das ist jetzt hier nach meiner Bibel, das Buch, kennt ihr vielleicht, das ist eine andere Übersetzung, aber da steht drin, diese Aussagen sind eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Also wirklich mal, wirklich, eine Zumutung. Und 6 Verse weiter steht, zu diesem Zeitpunkt verließen viele seiner Schüler ihn. Also, das sind Sachen, die Leute nicht hören wollten oder nicht hören konnten oder einfach gedacht haben, das kann nicht sein. Was da Jesus von uns verlangt, das passt mir nicht. Und die sind fortgegangen. Die haben Jesus erlebt. Die haben erlebt, dass das mehr als ein Mensch ist. Die haben Wunder gesehen und sind fortgegangen. Also von daher, denke ich, braucht man nie unbedingt in biblische Zeiten gehen, um Jesus zu erleben, um Gott zu erleben, sondern den Leuten ist es auch nicht immer leicht gefallen. Und ich denke, es ist gut, dass wir dann einfach heute, im Heute und hier leben und uns auf Spurensuche begeben und schauen, wo sind denn die Spuren Gottes zu erkennen? Hier und jetzt. Ich war mit meinen Eltern mal auf einer christlichen Freizeit, kann mich noch erinnern, weiß nicht, wie alt ich da war als Kind. Und da gab es eine Runde, da haben wir uns zusammengesetzt, abends, an einem Abend. Und da sollten Leute mal erzählen, was sie so mit Gott erlebt haben. Und ich kann mich bis heute erinnern, dass da Leute Sachen erzählt haben, die vor 10 und 20 und 30 Jahren passiert sind. Und ich saß da und habe gedacht als Kind, es ist eigentlich schön, dass Sachen, so tolle Sachen passiert sind mit Gott, aber es ist eigentlich schade, dass da heute nichts mehr passiert. Also dass da nur Sachen eben so schon ganz lange her sind und die Leute heute gar nichts mehr erleben mit Jesus. Ja. Wie ist es denn? Woran liegt es, dass wir scheinbar Sachen oder wenig Sachen mit Gott im Heute erleben? Woran liegt es? Es gibt bei OM ein großes Teenager-Kongress, das heißt Teen Street. Es läuft jedes Jahr, da sind so 4000 Teenager zusammen. Kennt es jemand von euch? Von euch jungen Leuten? Sehr schön, genau. Tolle Sache, gell? Ja, also ist eine große Veranstaltung, wo man einfach ganz viel erlebt. Und da gibt's viele Kleingruppen, also alle Teenies sind so in Kleingruppen eingeteilt. Die haben dann immer einen Teamleiter, der so die Schäfchen ein bisschen zusammenhält und einfach auch hilft, das, was die gehört haben, ein bisschen zu verarbeiten. Und ich war Teamleiter in einem Jahr. Und dann kam eines von diesen Teenie-Mädels abends von der Veranstaltung und sagt, also ich habe heute was Interessantes kapiert. Ich glaube, Gott ist da, Gott ist um mich, Gott ist allgegenwärtig, aber ich muss mir nur seiner Gegenwart bewusst sein. Ich muss mir das bewusst machen, immer wieder, dass er da ist. Weil sonst denke ich vielleicht ganz oft, er ist gar nicht da. Es gibt ihn gar nicht. Vielleicht denke ich manchmal, es gibt ihn gar nicht. Ich muss mir das bewusst machen. Es gibt in der Bibel einen interessanten Vers, was eine Aussage von Paulus in der Apostelgeschichte. Da sagt er, in Gott leben wir und weben wir und sind wir. Das ist jetzt wiederum Luther. Wir weben in Gott. Das ist ein bisschen interessant, aber in Gott leben wir, in Gott sind wir. Also egal, ob ich mir dessen bewusst bin, egal, ob ich denke, das stimmt mit Gott oder ich denke, es stimmt nicht. Wir sind in Gott, wir leben in Gott. Gott ist da, Gott ist allgegenwärtig. Und vielleicht ist es einfach so, dass uns manchmal die Augen gehalten sind für das, was passiert, für das, was Gott tut, dass wir eben vielleicht denken, es war Zufall, es passiert eben so. Und in Wirklichkeit stand Gott dahinter. Ich habe einen Nachbar, wir sind gerade umgezogen, genau. Und jetzt haben wir einen Nachbarn, der kommt aus Sizilien. Ehepaar aus Sizilien. Ganz besonderer Mann irgendwie. Der ist ein Imker, hat einen Bienenstock auf seinem Balkon. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, Bienenstock auf dem Balkon. Und er hat aber auch noch ein Land, also ein großflächiges Land, wo er noch mehr Bienenvölker hat. Und dieser Mann ist nicht bloß Imker, sondern ist auch Hobbygärtner. Also vor unserem Fenster gibt es einen großen Kiwibaum, der hat Aprikosen angebaut, da gibt es Charron. Und wisst ihr, in Süddeutschland, da wachsen Sachen, da träumen die Sachsen nur davon. Also Feigenbäume, als ich den ersten Feigenbaum gesehen habe, habe ich gedacht, oh, sowas gibt's doch nur eben in der Bibel oder in Israel oder in Marokko. Aber nee, das gibt's auch in Heilbronn. Ja, in Sachsen leider nicht, genau. Aber in Heilbronn wachsen so Sachen. Und der hat das alles in seinem Garten. Unser erstes Gespräch, wir stehen am Gartenzaun und wir haben an seiner Seite, also an seinem Garten, haben wir so einen Gartenstreifen. Und ich war da gerade ein bisschen am Häckeln und am Machen. Und dann, ich weiß nicht genau, wie man drauf kam, aber irgendwie sagte er, naja, es gibt ja leider keine Wunder. Oh, und dann habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein, oder? So ein Mann, der sagt, es gibt keine Wunder. Ich habe erst mal laut protestiert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also da hat er doch Bienen. Und da sieht er doch, wie die Bienen den Nektar einsammeln und wunderbaren Honig draus machen, den wir essen können. Dann hat er doch in seinem Garten Bäume und er sieht jedes Frühjahr, wie aus den kahlen, dürren Ästen Leben rauskommt. Ich habe euch ein Ästle mitgebracht, guckt euch das an. Also genau, die Angela hat es vorhin schon gesagt bei der Anmoderation. Jetzt gerade im Frühling, wenn bei uns das Leben erwacht und die Bäume in voller Blüte stehen. Wow, dann denke ich, oh Gott, hast du das toll gemacht. So viele Blüten dran. Und ich bin natürlich froh, dass die Bäume dann, dass da nicht aus jeder Blüte eine Frucht kommt, weil mit Kirschen geht's vielleicht, aber wenn es Äpfel wären und aus jeder Blüte käme dann ein Apfel, das würden die Bäume schwer ertragen können. Ich glaube einfach, die Bäume sind so voll, dass wir uns dran freuen können. Ich glaube, Gott hat einfach Blütenmeere an den Bäumen geschaffen, dass wir uns dran freuen können. Aber ja, und dann denke ich, wow, was ist das mit meinem Nachbarn, der so toll die Natur erlebt, und sagt, es gibt keine Wunder, das gar nicht als Wunder ansieht, was für mich wow, was für mich einfach wow ist. Ein Wunder, ganz toll. Unser Kinderarzt, der sagte mal, wir waren zu einer Untersuchung und dann sagt er, wissen Sie, wenn ich so ein Kind anschaue, dann denke ich, oh, das ist so besonders, wie ein Kind sich entwickelt, wie das Sachen dazulernt, wie es einfach schon begreift, die Eltern erzählen irgendwas und denken, der ist vielleicht sowieso noch zu klein, da versteht es noch nicht und das Kind versteht es, nimmt es irgendwie in sich auf. Später kommt das irgendwie zum Tragen und dann sagt er, so ein Wunder der Natur. Und ich denke, der ist ein Schritt weiter als mein Nachbar. Also bei dem gibt's Wunder. Aber ich habe dann gedacht, nee, aber das ist doch kein Wunder der Natur, weil die Natur, die kann doch an sich keine Wunder machen, sondern da muss doch jemand dahinter stehen, der das alles ins Gehen bringt, der das alles losschiebt, der also ja einfach ein Kind formt und gestaltet und der das, die Gehirnzellen zusammenbringt und der eben ja derjenige ist, der dieses Wunder auf den Weg bringt und im Einzelnen bewirkt. Und so denke ich, so gibt es einfach ganz viele Sachen, wo ich denken und sagen kann, wenn ich unterwegs bin, es passiert, die Natur hat es gemacht, es ist was Tolles, es ist ein Zufall. Und wo ich Gott nicht entdecke drin. Und ich denke, wenn ich die Augen offen habe, dann sehe ich da in ganz, ganz vielen Sachen Gott. Ich habe in meiner Zeit, in der ich mit OM unterwegs bin, verschiedenste Erlebnisse gehabt und auch Gott ganz auf ganz verschiedene Art und Weise erlebt. Auf dem Schiff, ich weiß, dass wir da ganz oft einfach ins Gebet gegangen sind, in schwierigen Situationen. Wir haben dort manchmal wirklich förmlich die Hafentüren aufgebetet. Aufgebetet. Ich habe mal einfach euch die betenden Hände mitgebracht. Erkennt ihr vielleicht, die kennt ihr alle von Albrecht Dürer. Betende Hände. Also ich persönlich denke ja, dass am Gebet, also eben das Türen ins Schloss fallen und Türen sich öffnen im Gebet, durchs Gebet, dass das Gebet ganz, ganz viel bewirkt. Und ich weiß noch, wir waren unterwegs mit dem Schiff und wollten nach San Diego. Wir hatten dort große Sachen geplant in dem Hafen San Diego in Amerika, in den USA. Und wir wollten losfahren und plötzlich kam der Funkspruch per Satellit, es ist nicht möglich. Also Sie können nicht herkommen, wir haben kein Hafenbecken frei, es geht nicht. Und wir hatten alles, es war alles vorbereitet. Also da war schon ein Team dort, es war alles vorbereitet. Und wir haben gesagt, wir vertrauen Gott, dass das einfach nochmal sich ändert und dass wir dort ankommen und alles durchziehen können, wie wir das geplant haben. Und wir sind losgefahren. Wir kamen von Mexiko und mussten da diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Meer, diese Meeresenge, wo dann diese Halbinsel da von Kalifornien runtergeht. Aber auf jeden Fall, genau, sind wir losgefahren und hatten 5 Tage Fahrt oder so. Und während dieser Zeit haben wir einfach ganz viel gebetet, ganz viel. Und wir hatten das feste Vertrauen, wir kommen dort an und wir können dort bleiben. Wir können dort unser Programm machen, wie wir das gedacht haben. Und es ist natürlich jetzt nicht verwunderlich, dass ich euch das jetzt erzähle, dass es nämlich passiert ist. Wir haben dann einen Tag, bevor wir angekommen sind, kam erneut ein Funkspruch. Ja, das Problem hat sich gelöst. Wir können dorthin, ist eine Anlegestelle da, wir können unser Programm machen. Das ist Gott für mich. Das ist Gott. Ich habe einfach auch mit den Leuten an Bord, es war natürlich nicht immer einfach, klar, ne? Die verschiedenen Kulturen und wie wir da auf engem Raum zusammengelebt haben. Aber in den Leuten, die einfach alle als kleine Lichter unterwegs waren, habe ich so oft gespürt, einfach da ist Gott. Das ist Gott gegenwärtig in unserem Miteinander. Wir können miteinander sprechen, wir können uns auch mal streiten, aber wir können einander vergeben. Alles junge Leute, Teenager, angefangen mit Teenager, ab 18. Und da war einfach Gott gegenwärtig. Also da brauchten wir nicht so sehr lange nach Spuren suchen, sondern da war Gott gegenwärtig in unserem Miteinander. Oder auch in Gefängnissen. Wir waren in Gefängnissen unterwegs, haben dort Programme gemacht, erlebt, wie harte Kerle plötzlich gesagt haben, ich möchte das Leben hinter mir lassen. Ich habe mein Leben in Sand gesetzt und ich möchte es nochmal neu anfangen. Ich fange jetzt mit Jesus an und ja, ich habe noch ein paar Jahre im Gefängnis, ich muss die Strafe absitzen, aber ich fange jetzt mit Jesus an. Und eine krasse Sache, die ich auch mal erlebt habe, ich war am Strand mit einer Freundin und wir wollten nicht schwimmen gehen, sondern wir wollten einfach mal eine stille Zeit mit Gott haben. So, und dann stand ich an einer Stelle mit den Füßen im Wasser und sie stand weiter weg an einer anderen Stelle und ich hatte hinter mir im Sand meine Tasche hingelegt, ja, und hatte eine gute Zeit mit Gott, war mit Gott im Gespräch und ich weiß nicht, wie viel später, Stunde später oder so, war ich fertig und habe gedacht, so, jetzt können wir vielleicht noch Strandspaziergang zusammen machen und drehe mich um und was liegt nicht mehr da? Meine Tasche. Und wisst ihr, ich hatte so einen Ärger auf Gott. Ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt hierher gekommen, um Zeit mit dir zu verbringen und du schaffst es nicht, auf meine Tasche aufzupassen? Ich war wirklich, und wisst ihr, in dieser Tasche, da war nichts drin, was irgendwie von Wert war für irgendjemand außer für mich. Da war mein Tagebuch drin. Da hatte ich Wochen und Monate Sachen aufgeschrieben. Von der Schiffszeit war meine Bibel drin. Es war eine Tasche, die ich in Guatemala gekauft hatte. Ich war so ärgerlich auf Gott. Und ich habe eine Woche lang Kriegskram geschoben. Und meine Kajütenmitbewohnerin, also kleine Kajüte müsst ihr euch vorstellen, da tritt man sich ganz schnell auf die Füße, es war meine beste Freundin, die hat nach einer Woche zu mir gesagt, also du bist so unmöglich geworden, ich habe gerade gar keine Lust mehr mit dir, die Kajüte zu teilen. Und da habe ich gedacht, stopp, das ist jetzt doof. Also meine Freundin will ich jetzt hierdurch nicht verlieren. Und dann bin ich einfach nochmal auch ins Gebet gegangen. Und es war wirklich wie, also ich habe nicht eine Stimme in meinem Ohr gehört, aber es war wie Gott, der in mein Herz reingesprochen hat und hat gesagt, du trauerst um die Tasche, aber weißt du was? Ich habe dein Leben bewahrt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mich umgedreht hätte, in dem Moment, wo da jemand die Tasche holen wollte. Sicherlich hat jemand gedacht, da ist viel Wertvolles drin, das Geld drin, was auch immer. Ich habe mich nicht umgedreht, ich habe niemanden gehört, die Tasche war einfach weg. Und Gott hat einen ganz anderen Blick dafür gehabt. Er hat sicher seine Hand dazwischen gehalten, dass ich mich nicht umgedreht habe. Die Leute in der Karibik, die laufen mit Messer rum. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber es war für mich so besonders so eindrücklich. Und danach war gut. Ich habe dann gesagt, oh Gott, es tut mir echt leid. Jetzt habe ich hier so mit dir geschimpft und wirklich eine Woche lang so geschimpft. Und du hast hier ganz andere Sachen auf dem Schirm gehabt, als ich die hatte. In Marokko, das war nochmal eine ganz andere Zeit für mich, eine ganz andere Dimension. Auch dort war mehr der geistliche Kampf. 99,9% der Marokkaner sind Muslime. Und wir haben dort einfach viel auch gebetet für Schutz, für geistlichen Schutz. Im Team, aber auch alleine. Ich hatte Freunde mal da, die sind, also wir waren unterwegs, einfach im Land unterwegs. Und am Tag, bevor die wieder fahren wollten, sind zwei von denen aufs Polizeirevier mitgenommen worden, weil sie eine Kassette im Taxi weitergegeben hatten. Das war das Johannesevangelium. Und dann sind sie da verhört worden. Und während dem Verhör ist mein Name gefallen, meine Adresse, mein Beruf und alles. Und die Freundin, die das weitergegeben hatte, die war am Boden zerstört. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Aber die, ja, in diesem Verhör, irgendwann kam sie an den Punkt, wo sie einfach dann ja, Sachen preisgegeben hat. Und die sind dann wieder nach Deutschland gegangen, es war eine deutsche Gruppe. Und naja, ich war weiterhin in Marokko und ich war dann plötzlich unsicher. Dann gedacht, okay, also es kann jederzeit sein, es steht jemand vor der Tür und nimmt mich mit, weil es einfach ja, nicht legal ist. Als Missionar, ich war natürlich nicht offiziell als Missionar, ne? Ich war als Lehrer da, aber bewusst als Christ natürlich und ja, hatte Material in meinem Haus, das habe ich dann erstmal zu Freunden geschafft, das christliche Material und habe gedacht, gut, wenn sie kommen, dann können sie mein Haus durchsuchen, also ist erstmal nichts mehr da und eigentlich darf ich legal hier mal leben, aber ich war dann ganz vorsichtig und habe einfach viel gebetet in der Zeit, dass Gott mich bewahrt. Ich weiß nicht, wie viel ich beobachtet worden bin, aber es ist nie was gewesen und ich wurde dann auch wieder entspannter später und ja, konnte auch wieder freier unterwegs sein. Ich habe in Marokko auch oft gebetet, dass Gott mich unsichtbar macht. Also ich war dort schon ganz bewusst da, ne? Also verstehe das nicht falsch, aber es gab Situationen, da habe ich einfach gebetet, dass Gott mich unsichtbar macht. Und zwar an manchen Tagen wollte ich einfach von meinem Haus zum Einkaufen, laufen, ohne dass Leute pfeifen und mich ansprechen und irgendwie neben mich kommen und irgendwas sagen. Es hat mich einfach manchmal genervt und dann habe ich gebetet, okay Gott, wenn ich jetzt da rausgehe, bitte mach mich einfach unsichtbar. Und wisst ihr, an manchen Tagen war das so, es hat niemand gepfiffen, es hat niemand was gesagt, es hat mich niemand angeguckt. Ich konnte einfach von A nach B gehen und es war gut und ich glaube, ich war unsichtbar. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war unsichtbar. Genau. Ja, so Sachen habe ich in Marokko erlebt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und wisst ihr, das war für mich schon mal ein krasser Fall nach unten. Weil jetzt plötzlich war ich in Deutschland. Ich hatte eine sichere Wohnung, sichere Arbeit, Leute, mit denen ich, also wo ich jetzt nicht irgendwie auch Angst haben brauchte. Vor der Polizei brauchte ich keine Angst haben. Genug Geld da, konnte meinen Alltag gut bestreiten. Also es gab irgendwie so im Täglichen so wenig Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt wirklich auf Gott angewiesen. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, dass ich irgendwie immer weniger mit Gott erlebte. Es war wirklich interessant. Also ich habe weniger gebetet und ich habe weniger mit Gott erlebt. Und ich habe irgendwann dann bewusst beschlossen, ich möchte jetzt einfach wieder Sachen mit Gott erleben. Also mich bewusst wieder auf Gott einlassen und bewusst auch Großes von Gott erwarten. Also erwarten, dass Gott in meinem Alltag Sachen tut. Durch mich, aber auch um mich herum. Ja, und es wurde dann auch wieder mehr. Also ich habe dann auch wieder mehr Sachen mit Gott erlebt. In Xenos sind Sachen passiert, wo ich denke, das ist auch immer ein Wunder. Ich glaube, das Größte, was für mich passieren kann, ist, wenn jemand, der total ohne Gott gelebt hat oder Moslem war oder von irgendeinem ja, ganz anderen Hintergrund kommt, wenn der plötzlich sagt, hey, ich glaube das, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und so haben wir auch ab und zu mal Taufen gehabt. Wir hatten jetzt gerade eine Taufe von 6 Irakern. Und es ist so spannend, wisst ihr, diese Leute, also ich meine Muslime, die sind von klein auf in ihrem Denken einfach so geschult, Christ sein ist falsch, ist schlimm. Christen, ja, es ist in Medien natürlich, das, was in Medien gezeigt wird, das sind in Augen der Muslime Christen, also einfach moralisch schlecht. Die Leute, die Schweinefleisch essen, ist schlimm für Muslime. Es gibt da einfach ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Barrieren, für einen Moslem, um irgendwann zu sagen, okay, und ich lasse das jetzt hinter mir. Und ich begebe mich jetzt auf diesen Weg mit Jesus und natürlich einfach auch das Umfeld und eben teilweise aus der Familie rauszufliegen, rausgeschmissen zu werden. Also auch, ja, ist ein Riesenschritt für einen Moslem, sich zu Jesus zu bekennen. Und für mich war es total spannend, in diesen letzten Taufen zu hören, in den Zeugnissen zu hören, welche Rolle auch die Bibel gespielt hat. Also wie Leute einfach angefangen haben, in der Bibel zu lesen. Ihr habt sicher hoffentlich alle welche eine zu Hause, mindestens eine. Und das sind ganz viele Sachen, ganz viele spannende Sachen, die man erleben kann, die man lesen kann hier drinnen und wo Gott uns begegnen kann. Und ich weiß, der eine, der hat zum Beispiel erzählt, der hat die Bergpredigt gelesen. Und das ist ja nun wirklich revolutionär, was da drin steht. Also in der Bergpredigt, wo ganz konkret Sachen angesprochen werden und wo selbst wir als Christen denken, wow, was für ein Anspruch, was für ein Riesenanspruch, den Gott da hat, den Jesus ja vermittelt. Und dieser eine Iraker, der sagte, boah, ich habe die Bergpredigt gelesen und ich habe gedacht, boah, das ist so anders als alles, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. So anders. Wenn Menschen so leben würden, also wenn Menschen so ein Miteinander hätten, wie würde unsere Welt anders aussehen? Ihm ist da Gott begegnet. Er hat das gelesen und ihm ist Gott begegnet. Gott mit seinem liebenden Herzen für uns Menschen. Ich habe 5 Jahre bei Xenos gearbeitet und dann, es kam vorhin schon im Interview kurz zur Sprache, und dann war ich plötzlich Mama. Also es war nicht so ganz plötzlich, genau, nicht so ganz plötzlich. Aber also als Mama sieht ja die Welt total anders aus. Mamas, ein paar Mamas sind da, ein paar Mamas, genau. Mamas, Omas, Mamas, genau. Also in meinem ersten Jahr als Mama, da habe ich wirklich einfach nochmal gelernt, die Welt ganz mit ganz anderen Augen zu sehen. Aber es war ein Stück weit wirklich ein Überlebenskampf für mich. Also ich habe in der Zeit, ich denke, nimmer für andere Leute gebetet, dass sie Jesus kennenlernen, sondern ich habe jeden Tag gebetet, Gott, gib mir Kraft für diesen Tag. Ja, also mein Gebet hat sich gewaltig geändert. Wir hatten Tage oder Nächte, wo unser Sohn jede Stunde kam, so jede zweite Stunde. Und als Single oder auch dann verheiratet, ich habe immer gedacht, also 8 Stunden Schlaf braucht man auf jeden Fall. Und ich brauche meine 8 Stunden Schlaf, um nicht knatschig zu sein, um gesund zu sein, um freudig in den Tag zu starten. Ja, und dann hat man so kleines Würmel. Und es kommt jede Stunde. Naja, genau. Und ich habe aber, wisst ihr, ich habe das gebetet und ich habe gemerkt, Gott gibt mir die Kraft. Irgendwie, wie auch immer. Aber Gott gibt mir die Kraft, für jeden Tag dem kleinen Würmel mit Liebe zu begegnen. Und manchmal hatte ich die Liebe nicht und dann hatte ich zum Glück meinen Ehemann da und konnte sagen, nimm mal. Ja, totales Geschenk, dass wir da zu zweit einfach waren, auch in diesem anstrengenden ersten Jahr. Und mittlerweile bin ich, also jetzt ist er 2 Jahre alt, genau, mittlerweile bin ich also bei Xenos wieder eingestiegen, stundenweise. Und es ist total schön, dass ich ihn mitnehmen kann und dass auch mein Blick wieder geschärft wird. Das ist, fand ich echt interessant. In diesem Jahr, in dem ich zu Hause war, war mein Horizont plötzlich ganz geschrumpft. Also es war eigentlich nur mein Kind, meine Ehe so ein bisschen, mein Kind hauptsächlich. Aber irgendwie so der Blick für das, was Gott tut, war ganz geschrumpft. Und dann kam ich wieder zu Xenos und habe wieder Geschichten gehört, einfach auch gehört, was Gott tut. Und habe gedacht, das ist total schön. Einfach auch wieder rausgehen zu dürfen, mit anderen Leuten zusammen zu sein und da Gott nochmal ganz anders zu erleben oder eben zu hören, was er tut. Ganz kurz vielleicht, also ja, die Leute, die aus dem Irak kommen und aus Syrien kommen, viele von denen, die meisten von denen, haben wirklich schlimme, traumatische Sachen hinter sich, schlimme Sachen erlebt. Und wir gucken uns die Sachen im Fernsehen an und wir denken, ach, kann Gott nicht einfach ein Ende setzen? Wie lange geht es noch? Ja, dieser Krieg, der da passiert. Wir haben am Anfang so viel für Syrien gebetet. Ich habe mit einer syrischen Familie so viel für Syrien gebetet und wir haben wirklich geglaubt, der Krieg, der hört irgendwann auf und jetzt sind es schon 5 Jahre, die vergangen sind und der Krieg ist immer noch dort. Aber wisst ihr, das Tolle, was passiert, oder ja, das Tolle, was passiert, während dort Krieg ist und wirklich super, super schlimme Sachen passieren, ist Gott nicht fern. Also vielleicht einfach in unserem Denken, wenn wir denken, hey, wo ist denn Gott? Da passieren so schlimme Sachen und nicht bloß im Nahen Osten. Wisst ihr, es passiert ja so viel auf der Welt, wo wir keine Ahnung davon haben, so viel Schlimmes. Und dann eben die Frage, hey, wo ist Gott? Ich meine, so viele Leute stellen diese Frage, ne? Wo ist Gott, wenn irgendwas Schlimmes passiert? Vor allem, wenn es mich angeht, dann frage ich, wo ist Gott? Wisst ihr, ich glaube, Gott leidet mit dem, was da passiert. Gott tröstet Menschen, Gott beschützt in Situationen. Gott ist mittendrin. Ich habe jetzt gerade noch vor kurzem von OM einfach so, habe mal gefragt, was läuft da gerade da unten? OM hat verschiedene Arbeiten, auch in den Kriegsgebieten, in den Flüchtlingslagern. Und dann haben sie erzählt, jetzt einfach ein Beispiel, euch weiterzugeben, euch zu ermutigen. Es gibt dieses Volk, oder nicht Volk, diese Religionsgemeinschaft der Jesiden. Sicher habt ihr im Fernsehen davon gehört und sicher habt ihr vorher noch nie was von denen gehört. Wir haben viele Jesiden bei uns, die zu uns kommen. Ich hatte vorher noch nie was von denen gehört. Das ist einfach ist eine Religionsgemeinschaft, die ganz, also relativ alte Wurzeln hat, ganz in sich geschlossen ist, bisschen mystisch. Man kann das schwer ergründen. Man kann im Internet lesen und googeln, was die eigentlich machen und glauben. Ist ein bisschen schwierig, selbst wenn man die fragt. Die wissen nicht so ganz, ganz viel Tradition. Die Jesiden leben in Syrien und im Irak und für lange, lange Jahre sind Christen unter denen gewesen, haben Christen unter denen gelebt und haben versucht, die Jesiden zu erreichen. Einfach mit der guten Botschaft von Jesus zu erreichen. Und es ist nichts passiert. Es ist niemand zum Glauben gekommen. Und jetzt ist der Krieg da unten. Und jetzt gibt es dort viele kleine Gemeinden, was Jesiden waren und was jetzt Leute sind, die sagen, ich lasse das hinter mir. Ich lasse das hinter mir und ich wage diesen Start mit Jesus. Das ist für mich so Gott, der mittendrin in diesem Chaos, für uns offensichtlich Chaos, der da ist, der gegenwärtig ist, der wirkt. Ja, also ich erlebe jetzt eben so Sachen wieder, ich höre so Geschichten und dennoch würde ich mal sagen, also mein Alltag, wie ich ihn jetzt lebe, der gleicht viel mehr dem Alltag von euch. Also Haushalt und Ehe und Kind und Arbeit und Nachbarn und so, eben so das ganz Normale. Schule habe ich hinter mir. Ihr steckt noch mit drin oder Ausbildung. Aber genau, aber so dieses Normale, relativ normal, wie die meisten von euch vielleicht unterwegs sind. Und es ist die Frage, wie gelingt mir das denn in meinem Alltag, Gott nicht aus den Augen zu verlieren? Wie gelingt mir das? Und ich denke, an manchen Tagen ist es schwieriger als an anderen. Ich kenne auch so Tage, wo ich gar nicht an Gott denke, wo ich das Gefühl habe, es passiert einfach eins nach dem anderen. Ich kenne so Tage, auf jeden Fall. Und es gibt andere Tage, wo ich Gott erlebe und ich habe festgestellt, ich halte jetzt einfach das nochmal hoch, ich habe festgestellt, an den Tagen, wo ich konkret den Morgen mit Gott beginne, ich muss natürlich nicht um 6 an die Arbeit, also die von euch, die um 6 an die Arbeit müssen, ja, es ist schwer, dann früh noch eine Zeit mit Gott zu haben. Ich muss es nicht und ich bin dankbar dafür. Aber an den Tagen, wo ich konkret mit Gott beginne, wo ich konkret einfach den Tag in Gottes Hand lege und einfach bete, also zum Beispiel, ich bete zum Beispiel manchmal, Gott, mach mich heute offen für deine Werke, für das, was du bewirken willst. Und dann sehe ich Sachen, wo ich denke, wow, das hat Gott gemacht oder da ist Gott mittendrin. Oder ich bete, Gott, lass mich heute so leben, dass ich dir Freude mache. Und dann erlebe ich Situationen, wo ich zum Beispiel, wenn ich ohne Gott unterwegs wäre, super ärgerlich werden würde. Und dann merke ich, jetzt hilft mir Gott, einfach ruhig zu bleiben, gespannt zu bleiben, gut zu reagieren. Ja, das sind einfach so Situationen ganz im Alltag, wo ich merke, hey, Gott ist gerade da, der ist gerade neben mir, ich brauche einfach nur ein kurzes Gebet zu sprechen und Gott stellt sich dazu. Gott ist mit mir unterwegs. Ich darf ihn erleben im ganz Alltäglichen. Ebenso wie dieses Mädel auf Teen Street gesagt hat, dass Gott da ist, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass Gott da ist. Ich habe jetzt da gerade noch eine Zeile freigelassen in meiner Vorbereitung und habe gedacht, ich möchte euch gerne eben nicht bloß erzählen, was vor Jahren passiert ist, sondern mal schauen, was diese Woche mit Gott passiert. Und ich war jetzt diese Woche mit Sofiane, meinem Sohn, in Dresden unterwegs und war mit Fadis Auto unterwegs. Und Fadis Auto hat kein Navi. Wer von euch fährt noch ohne Navi? Gibt's noch Leute? Hey, in Wittgensdorf gibt's noch ein paar. Wow, okay. Also, ich glaube in Heilbronn, ich weiß nicht, wären jetzt nicht so viele Hände hochgegangen. Aber, also, wir haben ein Navi und interessanterweise, wenn man so ein Navi im Auto hat, man fängt an, sich darauf zu verlassen. Und jetzt war ich mit Fadis Auto unterwegs und da gab es keins. Und ich habe vorher schon gedacht, na, das wird spannend. Also ich habe zwar in Dresden studiert, aber ich war mit dem Fahrrad damals unterwegs. Und das ist anders, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Da kann man aber schnell einen Schleichweg irgendwo abbiegen, einen Fußgängerweg, irgendwas fahren. Okay, so jetzt war ich mit dem Auto unterwegs. Und ich sollte 3 verschiedene Orte anfahren, wo ich nicht wirklich ein Bild im Kopf hatte, wie man da hinkommt. Und dann, habe ich mal im Internet mal geschwind geguckt, ich sollte nach Radebeul, habe gedacht, na gut, so eine grobe Orientierung, ich werde es schon finden. Und wisst ihr, ich habe also jedes Mal einfach bin losgefahren, habe gesagt, Gott, gib mir jetzt einen scharfen Verstand, lass mich die Schilder alle sehen, lass mich dort abbiegen, wo ich abbiegen muss. Ich habe kein Navi, also ich brauche dich jetzt. Ja, ich brauche dich auch mit Navi manchmal, unser Navi spinnt manchmal. Aber genau, und wisst ihr das Tolle, was passiert ist? Ich habe alle 3 Sachen super gefunden. In Radebeul war es spannend, weil ich da gab es so viele kleine Gässlein und dann stand ich an einer Kreuzung und habe gedacht, also es könnte hier irgendwo sein, hält ein Auto neben mir, sitzt die Frau von der Familie drinne, die ich besuchen wollte und sagt, du, ich hol mal schnell noch die Ella aus dem Kindergarten, dort oben, das ist unser Haus. So, also wenn das jetzt nicht Gott ist, ich habe mich so gefreut, ich habe einmal gesagt, danke Gott, das ist super, dass du mich jetzt geführt hast, dass ich alle 3 Stellen ohne Probleme gefunden habe, du warst jetzt mein Navi. Und so möchte ich unterwegs sein, so möchte ich in meinem Alltag unterwegs sein, einfach wirklich zu erwarten, in den ganz kleinen Sachen und auch in den großen Sachen, dass Gott da ist, dass Gott wirkt, dass Gott mein Ansprechpartner ist, dass Gott mir hilft, dass mich Gott leitet. Und ich wünsche euch das, dass wir offene Augen haben für das, was Gott tun will und für das, was Gott tut. Und dass wir, wenn uns jemand fragt, was hast du mit Gott erlebt, nicht was erzählen müssen, was vor 20 Jahren passiert ist. Und wisst ihr, das ist wertvoll, das ist wichtig, das ist gut, wenn man so Sachen erlebt hat. In der Bibel gibt es das ständig, dass da in den Psalmen Sachen drin stehen, die vor vielen Jahren passiert sind. Und das hilft uns. Das hilft uns dann, wenn wir das Gefühl haben, es ist eine Trockenzeit, ich erlebe gar nichts mit Gott. Dann ist es total gut, sich zu erinnern an das, was passiert ist. Aber Gott möchte gerne, dass wir heute die Spuren sehen. Diese Spuren hier, die durch die Kirche gehen. Die Spuren sehen, die Gott legt. Gott erkennen in unserem Alltag. Amen.